Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Mindestens 4 Tore hätte Eintracht Frankfurt heute Abend gebraucht, um doch noch ins Viertelfinale der Europa League einzuziehen. Daraus wurde aber nichts. Nach dem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel vor der Corona-Pandemie gab es heute wieder eine Niederlage. 0:1 hieß es am Ende. Wir schauen aber zunächst zum letzten verbliebenen deutschen Verein im Viertelfinale der Europa League, Bayer Leverkusen. Die Leverkusener besiegten heute Abend zu Hause die Glasgow Rangers mit 1:0. Das Hinspiel gewann Leverkusen schon mit 3:1. Jan Wochner berichtet.
Spannend wurde es nicht mehr. Leverkusens Dominanz unübersehbar. Das Viertelfinalticket ist gebucht. Montag schon geht es gegen Inter Mailand. Glasgow war da nur ein kleiner Prüfstein. Viel mehr Ballbesitz für Leverkusen, viel mehr Torchancen. Nur die Chancenverwertung passte nicht. Erst in der zweiten Hälfte brach Moussa Diaby den Bann. Sein Tor nach Vorlage von Arangis sehenswert. Bemerkenswert war der Protest der Spieler beider Mannschaften direkt nach Anpfiff der Partie. Alle Spieler gingen auf die Knie, solidarisierten sich so mit der internationalen Black Lives Matter-Bewegung, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt.
Jan Wochner aus Leverkusen war das. Im niederländischen Amateurfußball wird in der kommenden Saison erstmals eine Frau im Männerbetrieb mitspielen. Es soll ein erster Test für gemischte Mannschaften in Hollands Amateurligen sein. Ludgar Kazmierczak war vor Ort.
Viel Ballgefühl und technisches Geschick sind die großen Stärken von Ellen Fockema. Minutenlang hält sie den Ball hoch, mal mit dem Fuß, mal mit dem Knie, dann mit dem Oberschenkel. Schon in der F-Jugend hat sie für ihren Verein, den VfV Vorrüd, im friesischen Meenam die Fußballschuhe geschnürt.
Ich
spiele hier schon seit meinem 5. Lebensjahr und ich habe immer mit den Jungs gespielt. Meine Freunde wechseln jetzt alle in die erste Mannschaft und da habe ich mir gedacht, warum ich nicht? Und deshalb haben wir beim Verband eine Ausnahmeregelung beantragt. Und zwar mehrfach. Beim dritten Mal hat der KNVB schließlich Ja gesagt. Die 19-jährige Friesin wird damit in dieser Saison die erste Frau sein, die in einer Herrenmannschaft der 4. Amateurliga mitkicken darf. Warum auch nicht, sagt Vorruds Vorstandsmitglied Auke Greibsma. Für uns ist das eigentlich nie ein Thema gewesen, weder innerhalb der Mannschaft noch im Vorstand. Es ist toll, dass sie diesen Schritt jetzt macht, aber für uns ist das nur logisch. In ihrem Club gilt sie als one of the boys, als einer der Jungs. Die 19-jährige Mittelfeldspielerin ist technisch versiert, kann mit links und rechts schießen und, so Auke Greibsma, sie ist flink im Kopf. Sie denkt immer etwas schneller als der Rest. Physisch ist sie den meisten Jungs natürlich unterlegen, aber das kompensiert sie durch ihren Überblick und ihr schnelles Handeln. Ein Angebot, ins Frauenteam des Erstligisten Heerenveen zu wechseln, hat Fockema gleich zweimal abgelehnt. Beim ersten Mal war sie noch nicht mobil und der Weg zu weit. Beim zweiten Anruf steckte sie mitten in der Ausbildung zur Krankenschwester. Mit der Profikarriere bei den Frauen wird es wohl nichts mehr. Dafür startet sie nun bei den Männern durch. Am 29. August steht das erste Pflichtspiel an im Pokal gegen Bethlehem. Bis dahin bleibt noch Zeit, sich einzuspielen und gegenseitig kennenzulernen. Die Hälfte des Teams kenne ich schon. Die fanden es toll, dass ich bleiben kann. Und auch die andere Hälfte reagierte ganz begeistert. Ein paar Neuzugänge waren erstmal überrascht, aber dann fanden sie es auch prima. Deshalb darf ich es jetzt ausprobieren. Erstmal für ein Jahr. Danach wird der Verband entscheiden, ob er generell Frauen im Herrenfußball zulassen wird. Den VfV Vorrüd würde es freuen. Wir sind im Jahr 2020, sagt der Vereinsboss, die Zeit sei reif für mehr Diversität im Fußball.
Und von den Niederlanden schauen wir jetzt nochmal nach Basel. Dort unterlag Eintracht Frankfurt im Achtelfinalrückspiel der Europa League nach einem 0:3 im Hinspiel, heute dem FC Basel mit 0:1. Philipp Hofmeister fasst die Partie zusammen.
Das hessische Wunder von Basel ist ausgeblieben. Nach einem 0:1 im Achtelfinalrückspiel ist Eintracht Frankfurt raus aus der Fußball-Europa League. Die Eintracht war zwar bemüht im St. Jakob Park, es fehlte aber im gesamten Spiel an Ideen, an Durchschlagskraft und vor allem an den zwingend notwendigen Toren. Das Team von Trainer Adi Hütter kam nie richtig an in diesem K.O.-Spiel. Die erhoffte Eigendynamik entfaltete sich zu keinem Zeitpunkt. Gerade die Frankfurter Stürmer hingen fast permanent in der Luft. Und so hatte der FC Basel, der durch Kapitän Frei kurz vor Schluss das Tor des Abends erzielte, wenig Mühe, den 3:0-Sieg aus dem Hinspiel zu verwalten und den Einzug ins Europa-League-Viertelfinale klarzumachen. Für Eintracht Frankfurt ist die Reise durch den Europapokal nach knapp 2 Jahren erst einmal zu Ende.
Und neben dem FC Basel steht auch der FC Sevilla im Viertelfinale der Europa League. Sevilla gewann das Entscheidungsspiel heute gegen die AS Rom in Duisburg mit 2:0. Am Dienstag hatte die Deutsche Fußballliga ein Konzept vorgelegt, mit dem in der kommenden Saison wieder Zuschauer bei den Spielen der ersten und zweiten Bundesliga ins Stadion dürfen. Viele Politiker waren zuletzt aber skeptisch, ob Zuschauer im Stadion zu einem so frühen Zeitpunkt wieder möglich seien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat allerdings heute das Konzept auf einer Pressekonferenz ausführlich gelobt, gleichzeitig aber auch betont:
Entscheidend ist auf dem Platz. Und das Konzept ist erstmal ein theoretisches auf dem Papier. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass dieses Konzept der Fußballliga jetzt eben mit den Landes- und den Gesundheitsbehörden vor Ort auf das jeweilige Stadion angepasst wird. Ein Stadion in Dortmund sieht anders aus als ein Stadion in Leipzig oder auch manches Zweitligastadion und umgekehrt. Und dass das tatsächlich auch in allen Stadien gewährleistet werden kann, dass das gelebt wird.
An diesem Wochenende wollen die Kanu-Profis in Duisburg ihre deutschen Meisterschaften austragen. Es ist der erste große Kanu-Wettbewerb seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Fokus liegt kurz vor Start der Meisterschaften aber auf einem Mann, der das Geschehen am Wochenende von draußen verfolgen wird: Thomas Konietzko, der Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes. Im April wird der Weltverband der Kanuten einen neuen Präsidenten wählen. Thomas Konietzko wird dann einer der Kandidaten sein. Das hat er Thorsten vom Wege bestätigt.
Mich haben tatsächlich sehr viele Freunde aus nationalen Verbänden angesprochen und mich ermutigt, mich zu bewerben. Und ja, ich habe jetzt offiziell mein Interesse erklärt, mich als Präsident des Weltverbandes der Kanuten zu bewerben.
Der Unternehmer aus Wolfenbitterfeld hat gute Chancen in Deutschland, wenn es klappt, neben den Sportarten Tischtennis, dem Rennschlittensport und dem modernen Fünfkampf einen vierten Präsidenten in einem olympischen Weltfachverband. Bis zur Wahl ist es aber auch wieder Corona-bedingt noch etwas Zeit.
Also eigentlich wäre es im Dezember soweit gewesen. Wir haben jetzt beschlossen, den Kongress zu verschieben auf den April nächsten Jahres. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass dann auch gewählt werden kann.
Die Hände bis Ostern in den Schoß zu legen, ist erstens nicht von jetzt groß Ding und zweitens schlicht nicht möglich. Denn eigentlich sollte das Hauptaugenmerk in diesen Tagen auf dem Sport liegen. Bleibt auch so.
Also wir sind immer auf Sicht gefahren, aber wollten immer noch einen Zielwettkampf als Motivation für unsere Athleten in diesem Jahr durchführen und sind jetzt glücklich, dass wir das am Wochenende in Duisburg machen können, mit Beteiligung aller deutschen Spitzenathleten, und ich erwarte da wirklich sehr spannende und aufregende Rennen.
20 Finals wird es geben, der Fokus liegt dabei auf den Einerbooten, die Pandemie lässt wieder mal grüßen. An die Einhaltung aller Regeln ist natürlich gedacht.
Ja, eigentlich sind schon keine Besonderheiten mehr. Es sind ganz normale Konzepte in Corona-Zeiten. Wir haben 3 Cluster, wo wir die Athleten unterbringen. Wir haben insgesamt 350 Teilnehmer. Wir haben strenge Zugangsbeschränkungen. Wir versuchen, die Distanzregeln einzuhalten. Aber nichtsdestotrotz werden wir aufregenden Sport erleben und werden uns von Corona auch nicht abbringen lassen, das der Welt zu zeigen, dass der Kanusport wieder auf der Bühne zurück ist.
Ein Beitrag von Thorsten vom Wege war das. Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat heute einen Sieg bei der zweiten Etappe der Polen-Rundfahrt verpasst. Im Zielsprint kam er als Zweiter hinter dem Dänen Mats Petersen ins Ziel. Das Sportliche ist in diesen Tagen aber Nebensache, denn bei der ersten Etappe gestern gab es bei der Zieleinfahrt eine Massenkollision. Der Niederländer Fabio Jakobsen stürzte bei knapp 80 Kilometern pro Stunde in die Bande und musste ins künstliche Koma versetzt werden. Die Zieleinfahrt, sie wird von vielen Radprofis schon seit Jahren kritisiert. Einer davon Simon Geschke, der gestern unbeschadet ins Ziel kam.
Die Geschwindigkeit macht es halt einfach, und ich denke, das ist der Organisation auch bewusst, dass es da extrem schnell wird. Und ja, das wird halt in Kauf genommen.
Die letzten 500 Meter des Zielsprints der Etappe, abschüssig. Fahrer erreichen dort Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. So auch Jakobsen, der am Mittwoch im Zielsprint von einem Fahrer abgedrängt wurde, mit hoher Geschwindigkeit in die Absperrgitter krachte und regungslos liegen blieb.
Ja, und auch die Gitter, also wenn die so durch die Luft fliegen, also jetzt 80 km/h hin und her, auf einmal fliegen da Stahlgitter durch die Luft. Also es geht absolut überhaupt nicht, was da passiert ist.
Der Niederländer Jakobsen wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Sein Zustand sei ernst, aber stabil. Sein Leben nicht mehr bedroht, teilte das Team des 23-Jährigen mit. Seit Jahren wird die abschüssige Zielgerade auf der Polen-Rundfahrt kritisiert. Einen Protest auf den kommenden Etappen schließt Geschke dennoch aus.
In gut 3 Wochen sollen in New York die US Open im Tennis ausgespielt werden. Es ist der erste große Grand Slam seit Ausbruch der Pandemie. Die Sicherheitsbedenken sind aber ob der steigenden Corona-Zahlen in den USA groß. Viele Profis haben ihre Teilnahme am Turnier bereits abgesagt. Eine davon, die deutsche Julia Görges, deren Management heute die unsichere Lage bezüglich internationaler Reisebeschränkungen als Hauptgrund für die Absage angegeben hat. Zuvor hatten bereits der Titelverteidiger Rafael Nadal und auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ihre Teilnahme abgesagt. Und das war's auch schon mit Sport aktuell an diesem Donnerstagabend. Einzelne Beiträge sowie die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie jederzeit in der Deutschlandfunk Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.